Hallo Leute, ihr hört Radio X, genauer gesagt die Sendung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Ich heiße Heinz Scholler und bin Redakteur bei der politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt. Mit mir im Studio heute ist der Frank und wir wollen uns befassen mit dem heißen Thema die Höhe der Managergehälter und die Notwendigkeit eines Mindestlohns. Zuvor will der Frank aber noch eine Diskussionsveranstaltung der studentischen Vereinigung Farbe Rot ansagen.
Ja, und zwar gibt's die am 16.01. In Frankfurt an der Universität Campus Bockenheim im Studierendenhaus. Da findet am Mittwoch, 16.01. um 19.30 Uhr die Veranstaltung statt. Was von Marx zu lernen wäre, alles Nötige über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus. Und die empfiehlt sich, weil wir heute auch das Thema ein bisschen streifen darüber, wer verdient eigentlich hier, warum, wie viel und welche Gegensätze beinhaltet das. Wer das mal ausführlicher mit uns diskutieren will und ein bisschen Einblick darin gewinnen will, warum die Werke von Marx, die sich um die Kritik der politischen Ökonomie drehen, heute noch aktuell sind, der soll Mittwoch, 16.01. 19.30 Uhr zum Campus Bockenheim ins Studierendenhaus kommen. Da im Kotz findet die Veranstaltung statt. Was von Marx zu lernen wäre.
Gut, dann will ich noch dazu sagen, dass wir von der Redaktion des Gegenstandpunkt eine regelmäßige öffentliche Diskussionsveranstaltung eingeführt haben. Das nennen wir den Schurfix des Gegenstandpunkt. Dort sind alle interessierenden Themen auf der Tagesordnung. Da kann man sich mit uns drüber unterhalten. Und zwar finden diese Schurfixe statt in regelmäßigen Abständen. Der nächste ist am 14. Januar. 14. Januar. Beginn ist 19.30 Uhr. Und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner Straße 69. Und dann ab diesem Montag, den 14. Januar, schön regelmäßig, immer im 14-Tage-Rhythmus, Schurfix des Gegenstandpunkt-Verlags. Gut, also steigen wir ein in das Thema. Das war ja ein Hallo da, kurz vor Weihnachten. Das war der Aufreger. Verdienen die Manager bei uns im Lande nicht zu viel? Gar wenn sie etwa Nieten in Nadelstreifen sind und ihren Laden in den Sand gesetzt haben und dann noch eine fette Abfindung mitnehmen. Das war der Aufreger. Das Zentralorgan des Arbeiterstandes in Deutschland, die Bild-Zeitung, hat das losgetreten. Naja, und dann bis hin zur Wahlkampagne der SPD. Man mag es kaum glauben, wo doch jetzt der Aufschwung da ist. Und wo laut Neujahrsbotschaft von Frau Merkel doch angeblich dieser Aufschwung sogar allmählich noch den Arbeitsmarkt erreicht. Und trotzdem muss sich die wirtschaftliche Elite der Nation von höchster politischer Stelle die Leviten lesen lassen. Der Bundespräsident Köhler und die Kanzlerin höchstpersönlich, die kritisieren die Bezüge der Spitzenmanager der Nation. Auf den ersten Blick schon irgendwie komisch, ne? Die Frau Merkel ist ja auch Vorsitzende der CDU und diese Partei CDU ist ja auch bekannt dafür, dass sie ewig und drei Tag gegen den Sozialneid wettert, den angeblich die Sozis immer schüren würden. Schürt sie ihn jetzt selber? Ja, und der Bundespräsident, der war ja bekanntlich früher sogar mal der Spitzenmanager des Internationalen Währungsfonds. Und die sagen jetzt, die Spitzenmanager, die sind irgendwie unfein und langen zu sehr zu. Das ist irgendwie so eine Art innerer Reichsparteitag für die Leutchen von unten, die vom Stammtisch oder von der Betriebskantine. Die haben sowas nämlich eigentlich immer schon gewusst. Ob die Top-Leute der Wirtschaftswelt wirklich verdienen, was sie verdienen. Das ist Gegenstand einer unentwegten Beurteilung in diesen Kreisen. Also Beurteilung hinsichtlich dessen, ob es hierzulande in Lohn- und Wirtschaftsfragen, ja im Sozialen überhaupt noch gerecht zugeht. Und alle, die in dieser Frage eine Meinung haben, und das sind so gut wie alle, die kommen sich dabei saukritisch vor mit ihrer Schelte oder Gehaltsexzesse unserer Manager. Die kommen sich da saukritisch vor. Unsere These, die wir heute beweisen wollen, heißt stattdessen, bei diesem Gerechtigkeitsgewese handelt es sich so ziemlich um Antikritik in Reinkultur. Und alle, die sich an diesem Vergleichswesen vor dem Maßstab Gerechtigkeit beteiligen, die machen sich, mal ganz höflich ausgedrückt, des Fehlers des abstrakten Denkens schuldig. Das soll heißen, sie sehen ab von Tatsachen, von Gegebenheiten, in diesem Falle des Wirtschaftslebens. Sie sehen zum Beispiel ab von den Gegensätzen, die es im kapitalistischen, im marktwirtschaftlichen Wirtschaftsleben gibt und leisten sich die Verfremdung, die Marktwirtschaft als eine Art wirtschaftliches Gemeinschaftswerk aufzufassen. Weil wer ungerecht als Kritik vorbringt, der macht sich stark für Gerechtigkeit im Wirtschaftsleben. Und wenn diese Gerechtigkeit im Wirtschaftsleben in seinen Augen vorliegt, dann geht das ganze Wirtschaftsleben ja in Ordnung. Und dass damit ein Gemeinschaftswerk angepeilt ist. Naja, das merkt man spätestens, wenn man auf die einschlägigen Sprüche der Politik hört. Die heißen ja ungefähr so, wenn die Manager zu sehr zulangen, dann gefährden sie damit den Zusammenhalt unseres feinen Ladens. Also, wer zu viel Managergehälter kritisiert, der macht sich stark für das Gelingen eines wirtschaftlichen Gemeinschaftswerkes. Und das ist im schlechten Sinne abstraktes Denken. Er sieht nämlich ab davon, dass das marktwirtschaftliche ökonomische Leben von lauter Gegensätzen lebt. Man braucht doch bloß hinzuweisen drauf, was soll die Gemeinschaft sein, das Gemeinschaftswerk zwischen dem Manager Medorn und den Lokführern, die er momentan gerade, also die ganze Zeit schon, schuhriegelt, denen er Lohnverzicht verordnet und längere Arbeitszeiten und pipapo. Und wenn die sich mal dagegen zur Wehr setzen, dann ist der Manager Medorn doch an vorderster Front zugange und sagt, das kommt einfach nicht in die Tüte, dass diese Leutchen sich mal ein bisschen besser stellen. Da sind Gegensätze dicksten Kalibers zugange. Überhaupt muss man ja feststellen, die einen, die Lohnabhängigen, die haben einfach nichts mitzureden. Die sind gewissermaßen das Material der Entscheidungen, die die anderen treffen, die Manager. Ob es überhaupt Arbeitsplätze gibt oder ob umgekehrt welche entlassen werden oder Massen entlassen werden. Und wenn es diese Arbeitsplätze gibt, was an denen dann zu leisten ist, wie lange und für wie viel Geld, all dieses Zeug, das fällt nicht in die Zuständigkeit des gewöhnlichen Arbeiters, sondern in die Zuständigkeit von Managern. Der gewöhnliche Arbeiter, der muss dann vielmehr mit den Konsequenzen zurechtkommen. Mit den Konsequenzen für ihn aus den Managerentscheidungen. Darin hat er dann seine Rolle. Also von wegen Gemeinschaftswerk. das Zusammenwirken zwischen Managern und ihren betrieblichen Untergebenen, das so zustande kommt. Das ist eher das Gegenteil. Lauter Gegensätze, die die abhängig Beschäftigten auszubaden haben.
Wenn man sich das vor Augen führt, was der Heinz gerade ausgeführt hat, dann kommt man zu dem Schluss, dass es ein Verhältnis ist, das der gute alte Marx Ausbeutung genannt hat. Und dieses Ausbeutungswesen, das in jedem Betrieb stattfindet, das wird in der Anschauung des jeder tut das Seine an seinem Platz in einem Gemeinschaftswerk einfach zu einem idealen Zusammenwirken geadelt. Und wer das macht, wer sich das leistet, wer mit dieser Anschauung da losgeht, wer selber als einer derer, die in diesen Gegensätzen stecken, der das tut, was halt am Arbeitsplatz verlangt ist, was an Arbeitszeiten fällig ist, all das, ja, wer sich dieser Anschauung dann leistet, aber alle an ihrem Platz tun das ihre, fügen das ihre hinzu zu dem Gemeinschaftswerk, der macht sich dann schnell immer auf die Suche nach dem korrekten Entsprechungsverhältnis von Lohn, Leistung und der gerechten Entsprechung in der Lohnhierarchie, die in jedem Lohn, in jedem Betrieb vorliegt. Der sucht also quasi in dem, was da gezahlt wird, immer die Anhaltspunkte dafür, ob das auch dem entspricht, was man unterstellt, ja, das müsste der auch gerechterweise bekommen. Dabei ist dann schon auffällig, der Manager, wo wir gerade die ersten Hinweise hatten, der steht doch ein bisschen im Gegensatz zu dem Arbeiter, der irgendwo am Band vorne im Zug fahren muss oder sonst was, ja, der die Lok halt am Laufen hält. Der Manager wird einfach gedacht als, das ist doch auch ein Angestellter dieses Unternehmens. Das ist doch auch ein Funktionär, so wie ich. Das ist einer von meinesgleichen aus der Perspektive der Lohnabhängigen gedacht. Wenn man das mal ernst nehme, könnte man auch sagen, lustigerweise, ja, dann wundert's einen schon, kein Schwein kommt drauf, dass man auch mal sagt, ja, dann sollen doch auch einfach alle dasselbe Geld kriegen. Ne? Ist ein Gemeinschaftswerk, gut, es kommt auf jeden an, kriegen alle dasselbe Geld und dann am besten nicht das aus den hinterletzten Lohngruppen, sondern vielleicht mal alle das aus dem Spitzensegment der Topverdiener. Nein. Auf die Idee kommt keiner. Eher im Gegenteil, in dieser Hierarchie der Bezahlungen, in dem Vielfachen und dem Mehrfachen, was da jeder vor sich sieht, sieht er auch die korrekten Entsprechungsverhältnisse und daher eben die Bestätigung des Gemeinschaftsmäßigen. Ich würde aber immer noch fragen wollen, wieso braucht's denn überhaupt diese Verschiedenheit der Bezahlung und schon gleich das, was immer in den ganzen öffentlichen Besprechungen mal als die skandalöse Schere dargestellt wird, zwischen dem Arbeitereinkommen und den Topverdiensten der Manager-Elite, wenn es doch eben auf alle gleichermaßen ankommt. Wer sich diese Idee leistet, sagen wir es so, und damit wieder den Fehler abstrakten Denkens, den der Heinz schon dargestellt hat, weil der nämlich von diesen Unterschieden und Gegensätzen komplett absieht. Wer sich die Idee leistet, der macht eben den Fehler, davon auszugehen, der Manager ist ja auch so einer wie ich, dass der macht sozusagen die ganzen Unterschiede und Gegensätze gleich in der Idee von Fremdbeschäftigung. Alle Angestellte dieses Unternehmens, Angestellte des Kapitals, auf den verschiedenen Stufen der Hierarchie, wo sie halt hingehören. Die Besitzer, die Eigentümer von solchen Unternehmen, von solchen Kapitalen, die wissen allerdings sehr genau um die unterschiedlichen Leistungen, die sie mit dem jeweiligen Entgelt einkaufen. Die haben nämlich auf Seiten des Managements zum Beispiel eine ganz klare Vorgabe für das, was sie einkaufen mit dem Spitzengehalt. Da ist
Klar, mit dem Maßstab der lohnenden Kosten macht sich so ein Manager ans Werk. Manager sorgen dafür, dass sich der Kostenfaktor Lohn, und das steht ja immer fest, der ist immer eine Kost, der Kostenfaktor Lohn für die Bilanzen des Betriebs an jeder Stelle rechnet. Die machen die Arbeit rentabel. Heißt, sie sorgen dafür, dass kein Handgriff stattfindet, der dem Betrieb nicht ein Plus einspielt. Heißt, sie senken, wo sie nur können, an jeder Stelle Produktion, Zirkulation ihres Kapitals, das Verhältnis vom Lohn zur dafür zu erbringenden Leistung, die intensivieren die Arbeit, verlängern Arbeitszeiten. Thema, also Stichwort Entlassung hatten wir schon, klar, entledigen sich der Arbeitskräfte, die sie mit dem Einkauf der neuesten technologischen Rationalisierungen überflüssig machen. All das ist der Job von diesen Managern. Und diese Tätigkeiten zum Wohle des Unternehmens, zum Wohle des Kapitals, gehen immer und notwendig auf die Knochen der abhängig Beschäftigten. Und dass es sich da um kein Gemeinschaftswerk handeln kann, davon zeugt auch ein bisschen sowas wie der dauernd vermeldete neue Börsenkurs, wo immer die ganzen Auskenner und diese Leute aus der Journalie immer zu berichten wissen. Wenn einer der Top-Leute der Nation, einer aus der Manager-Elite, Massenentlassungen ankündigt, ja was dann? Dann zerstört er nicht etwa eben die Reproduktion von den ganzen Leuten, die entlassen werden, nimmt denen den Lohn und stürzt in Existenznot. Das vielleicht auch, aber vor allen Dingen gehen die Börsenkurse hoch. Sowas lohnt sich. So ein Unternehmen hat was vor. Und für diese Tätigkeit und für das Wachstum des Unternehmens, das sie damit bewirken, für das Hochgehen des Aktienkurses, der Kreditwürdigkeit des Unternehmens, dafür werden die von den Eigentümern eines Unternehmens, ganz gleich, ob eben noch ein einzelner Unternehmerpatriarch, die Kleinfamilie, die noch alle Anteile hat, oder vom Herr der Aktienbesitzer bei großen Aktiengesellschaften, dafür werden die so fürstlich bezahlt. Die lassen sich das Gehalt ihrer Manager einiges kosten. Die werden als Funktionäre des Kapitals bezahlt. Und deswegen fällt das Salär auch entsprechend hoch aus, was die verdienen. Deswegen sind das diese Unsummen, wo jedes Verständnis hier scheinbar aufhört. Die Höhe zeigt halt einfach, auf welcher Seite der Klassengesellschaft diese Leute stehen. An die sind die Aufgaben der Eigentümer delegiert. Die sorgen dafür, dass im Betrieb alles so optimiert wird, dass ein möglichst hohes Plus rauskommt. Und dafür ist der Lebensunterhalt der Lohnabhängigen halt nur eine negative Größe, der ist andauernd zu minimieren. Dieser Erfolg des Unternehmens, der sich dann in schwarzen Zahlen niederschlägt, der braucht eben Top-Leistungen von den Managersitzen aus. Und das lassen sich die Eigentümer einiges an Geld kosten, weil diesen Erfolg, den braucht's, damit das Unternehmen ordentlich sich in der Konkurrenz bewährt.
Ja, Leute, ihr hört rein bei der Sendung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Wir befassen uns heute mit der Aufregung um die angeblich überzogenen Managergehälter und sind da bisher zu folgendem Befund gekommen, den will ich gerade nochmal zusammenfassen. Wer sagt, der Manager verdient viel mehr als er leistet, der kommt sich für gewöhnlich saumäßig kritisch vor. Das ist aber, naja, in gewissem Sinne das Gegenteil von Kritik. Stattdessen ein Denken, das sich des Absehens von im wirklichen Wirtschaftsleben vorkommenden Gegensätzen befleißigt. Deswegen haben wir das abstraktes Denken genannt. Wer sagt, es geht ungerecht zu im Wirtschaftsleben, der macht sich stark für Gerechtigkeit. und damit für ein angebliches Gemeinschaftswerk des Gelingens einer Betriebsfamilie oder auch eines nationalen Standorts. Das ist deswegen falsch abstrakt, weil es sich das Absehen von den tatsächlichen Gegensätzen leistet, die in diesem Wirtschaftsleben zugange sind, was nicht zuletzt am Vergleich des Inhalts der Tätigkeiten von einerseits Manager und andererseits Betriebsbelegschaft zu ersehen ist. Der Manager, der wird dafür bezahlt, nämlich von den Kapitaleigentümern, dass er die lohnende Anwendung von Arbeit im Betrieb organisiert. Da drin ist eingeschlossen eine ewige Leistungssteigerung, heutzutage auch durchaus eine laufende Arbeitszeitverlängerung und eine dauernde Lohnkürzung. Lauter Gegensätze exekutiert dieser Manager gegenüber seiner Betriebsbelegschaft. Dessen Erfolge, also die Erfolge bei der Profitmacherei des Betriebes, gehen auf die Knochen seiner Belegschaft. Zu den Tätigkeiten des Managers zählt außerdem noch, auch Leute zu entlassen, wenn seine betriebliche Rechnungsweise das als vorteilhaft ergeben hat. Und dann sollen also diese Arbeitnehmer, die vom Manager an eine ihnen ziemlich schädliche Tätigkeit gebracht werden, oder diese Arbeitslosen, die vom Manager ausgestellt oder nicht eingestellt werden, die sollen sich die Illusion leisten, an und für sich wären beide, Manager wie Belegschaft, Teile einer Betriebsfamilie, was man schon daran sehen könnte, dass doch beide Angestellte desselben Betriebs sind, halt mit unterschiedlichen Betätigungsfeldern. Dieser Gerechtigkeitsstandpunkt, der hat noch weitere Schwachheiten. Das Blödste, was mir daran immer aufgefallen ist, ist der Gerechtigkeitsstandpunkt, der erklärt sich mit dem eigenen Verzicht einverstanden. Das wird spätestens klar, wenn man den Politikerspruch von heutzutage mal würdigt, der da sagt, ich Kanzlerin oder ich Bundespräsident fordere die betriebliche Obrigkeit, das Management, ein bisschen zum Maßhalten auf. Warum? Damit die von unten den Verzicht schlucken, den man ihnen aufdrückt. Also wer sich in Gerechtigkeitsfragen beim Lohn einmischt, der hat richtiggehend Abschied genommen, den Lohn zu beurteilen danach, was er für seine materiellen Interessen hergibt. Der hat Abstand genommen von einem Bedürfnisstandpunkt, und es ist eben ein für alle Mal was Verschiedenes, ob man sagt, der Lohn soll gleichen oder ob man sagt, der Lohn soll reichen. Dazwischen, so unsere Empfehlung, muss man sich entscheiden. Wer die Gerechtigkeit in Lohn- und Einkommensfragen sucht und vermisst, der sucht nicht etwa nach den ökonomischen Gründen in der Marktwirtschaft für die Gehaltsschere, die es dort gibt, der sucht stattdessen nach guten Gründen, welche die Unterschiede bei den Einkommen rechtfertigen. Dass die einen ein Vielfaches von den anderen bekommen, das geht im Prinzip vollständig in Ordnung. das, worüber der Frank gerade eben ausführlich gehandelt hat, dass Manager im Betrieb die erfolgreiche Ausbeutung auf Kosten ihrer Belegschaft organisieren. Das unterschreibt der Gerechtigkeitsfanatiker und übersetzt es in den moralischen Titel der Verantwortung. Der Chef, ja, Menschenskinder, der trägt vielleicht Verantwortung. Naja, der Inhalt dieser Verantwortung ist die Organisation der Ausbeutung. Und da sagt der Gerechtigkeitsheini locker, der Organisator der Ausbeutung, der ist doch wichtiger als der Ausgebeutete. Das leuchtet ihm locker ein. Kritisch wird er höchstens dann, wenn er zu dem Befund kommt, zu viel verdient er. Der Gipfelpunkt von dieser in meinen Augen ziemlich schädlichen Auffassungsweise von Lohnabhängigen besteht dann darin, dass die Arbeiter ungefähr so denken, bei einem Top-Manager, der wirklich verdient, was er verdient, weil er seinen Laden in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz top voranbringt. Ja, wenn Sie die Belegschaft von so einem Top-Manager darstellen, dann haben Sie gewissermaßen das große Los gezogen. Das ist ungefähr so wie ein Sechser im Lotto. Während ansonsten der arme Heini aus der Nachbarschaft das Pech hat, bei einem Missmanager angestellt zu sein. Also das ist ungefähr der Gipfelpunkt dieser Anschauungsweise, dass die Lohnarbeiter sich bei Top-Managern gut aufgehoben fühlen. Ja, gewissermaßen, dass sie die Sache der Arbeiter ganz und gar in die Hand von erfolgreichen Managern legen. Also der Gerechtigkeitsstandpunkt, der ist nicht geeignet für Kritik. Der ist nur gut für Genöle. Zu viel verdienen sie, die Spitzenfunktionäre des Kapitals bei uns. Gegenfrage: Was wäre denn einem mit einem Stundenlohn von, sagen wir mal, 5,20 Euro oder auch 15,20 Euro geholfen, wenn das jährliche Salär eines Topmanagers nur das 12 statt das 18-fache des Arbeiterentgelts beträgt? Oder lässt es sich vielleicht leichter von der Rente oder vom Arbeitslosengeld 2 leben, wenn ein Topmanager im Falle, dass er seinen Laden in den Sand gesetzt hat, nicht auch noch überzogene Abfindungen erhält? Täten das Geld dann die Armen kriegen? Lächerlich, die Vorstellung. Ja, und überhaupt, wie viel dürfte ein Manager denn gerechterweise verdienen? Sagen wir mal 5 Millionen statt 10? Was wäre denn das korrekte Vielfache vom Arbeitergehalt? Ja, das kann kein Mensch sagen. Oder wenn es einer sagt, dann ist es eine rein willkürliche Entscheidung. Ich kann mich noch entsinnen, dass der alte ehemalige SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, den habe ich mal im Fernseher gesehen, der hat gesagt, ach, er entscheidet sich jetzt mal dafür, das Hundertfache wäre recht. Ja, Leute, das ist ein komischer Maßstab, diese Gerechtigkeit, der gar nichts Bestimmtes misst. Das ist ungefähr wie ein Metermaß, das am Ende, das misst nicht, sagen wir mal, 7,50 Meter oder sowas, sondern das misst, es kommt ganz darauf an, wie ich das bewerte. Also das ist ein komischer Maßstab und der ist überhaupt bloß für eines tauglich, nämlich für die Idee einer Entsprechung für das Gemeinschaftswerk im Betrieb. Also, vom Standpunkt der materiellen Interessen von Lohnarbeitern aus, ist dieses ganze Gerechtigkeitsgetue schädlich und antikritisch.
Offensichtlich entnehme ich dann daraus, leistet das aber was, wenn Arbeiter sich so damit einrichten? Offensichtlich ist eben genau der Punkt, wenn man ständig mit diesem Gerechtigkeitsmaßstab in der Welt rumläuft, dann richtet man sich mit diesen ganzen Schäden und Härten, die der Heinz nochmal betont hat, ziemlich gut ein. Und ich sag mal, diese Produktivkraft, dieses Gerechtigkeitsdenkens, das man eigentlich zynisch heißen müsste, oder die man, ne, diese Produktivkraft, die man eigentlich als ziemlich zynisch bezeichnen müsste, weil sie sich ja immer, weil sie dazu taugt, sich mit dem eigenen Schaden einzurichten, die ist es, die die Politik im Auge hat, wenn sie jetzt von oben herab diese Debatte um die Managergehälter in der Vorweihnachtszeit eröffnet. Ich will mal ein Zitat von unserem Bundeshorst, also dem Bundespräsidenten, bringen, dass er im Interview mit dem Handelsblatt gegeben hat, sowas wie eine frühe Auftakt- und Sternstunde dieser ganzen Debatte. Da sagt der Mann: In der Bevölkerung gibt es das nachvollziehbare Gefühl, dass etwas nicht stimmt, wenn die Einkommen der einen stark steigen, die der anderen dagegen eher stagnieren. Die Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft müssen begreifen, dass ihr Verhalten Auswirkungen auf den Zusammenhalt der Gesellschaft hat. Ich sehe eine Entfremdung zwischen Unternehmen und Gesellschaft und ich finde, die Wirtschaft hat allemal die Pflicht, dem entgegenzuwirken. Übrigens auch im eigenen Interesse. Sein Interview mit dem Handelsblatt vom 29.11. des letzten Jahres. Die Stoßrichtung der Bundeskanzlerin ist in etwa dieselbe, die betont vor allen Dingen auch nochmal die, die immer scheitern und den Laden in den Sand setzen. So nimmt die Politik eben dann die Einkommen der Wirtschaftselite in den Blick. Daran merkt man nochmal, das, was ich gerade das Produktive dieses Gerechtigkeitsbedarfs genannt habe, das kommt da voll raus. Das sprechen die auch programmatisch ganz gelassen in aller Öffentlichkeit aus. Wenn mit diesen Managergehältern, die da gerade prominent am Fall des Porsche-Managers da öffentlich wurden, mit diesen Managergehältern, gerade auch bei Leuten, die scheitern, aber auch bei den Erfolgreichen, wird das Gerechtigkeitsempfinden der kleinen Leute, die die Geld immer nur in größeren Summen aus dem Fernsehen kennen, die ansonsten damit beschäftigt sind, sich irgendwie ihren Lebensunterhalt zurechtzumachen. Das Gerechtigkeitsempfinden dieser Leute wird vielleicht vor den Kopf gestoßen. Die finden vielleicht, dass sie kein Entsprechungsverhältnis mehr finden zwischen denen da oben und ihnen da unten. Und? Was ist jetzt der Skandal daran? Warum stürzt sich die Politik darauf und macht von oben eine Debatte? Es ist gerade nicht so, dass es im Land eine Liga der Gerechtigkeit gäbe, die Montagsdemonstrationen organisierte, so dass die Politik sorgenvoll drauf schaut, machen die da unten nicht mehr richtig mit? Wehren die sich jetzt? Sagen die, naja, mindestens Kürzungen der Managereinkommen oder auch ein bisschen mehr für uns. Stehen die Leute auf der Matte? Nein, das tun sie nicht. Sondern offenbar hat so jemand wie der Köhler in seinem Interview etwas viel Prinzipielleres im Auge. Dem geht's richtig darum, dass er sagt, wenn die Leute unten, die vom Lohn leben, ganz gleichgültig, ob sie gerade einen bekommen oder nicht, wenn die das Gefühl kriegen, wenn die den Eindruck gewinnen, bei der Gerechtigkeit nicht mehr gut abzuschneiden, wenn sie das Gefühl kriegen, dass sozusagen ihre elende Lage gar nicht einfach deswegen skandalös ist, weil sie so scheiße ist, sondern dass sie nicht mehr gerecht sich einsortieren können in diesen Laden. Na dann strapaziert das vielleicht hier den Zusammenhalt. Dann ist es vielleicht so, dass mit dem Blick des Politikers, dass sich die armen Leute nicht mehr so, wie es sich gehört, anständig in die Ordnung und Armut einrichten. Spricht also aus, solange die Leute das Gefühl haben, ganz gleich wie beschissen die materielle Lage ist, die sind im großen Ganzen, saugut und vor allem gerecht aufgehoben. Solange funktioniert offenbar diese Gesellschaft der Gegensätze, diese Klassengesellschaft, bombig. Deswegen gibt es dann sozusagen ein bisschen die Mahnung von Seiten eines Politikers, dass er sagt, ja, vielleicht muss etwas Mäßigung in der Elite sein. Das ist dann schon ein zynischer und ein ziemlich brutaler Maßstab, mit dem er da auf die Leute losgeht. Daran wird nochmal deutlich, an der vom Kapital und von der Politik mit ihren ganzen Sozialreformen, mit ihren Entlastungen des Kostenfaktors Arbeit, herbeigeführten Armut der Bevölkerung in diesem Lande. An der wird nichts zurückgenommen. Die wird überhaupt nicht kritisiert. Die ist gar nicht das Skandalöse in dem Ding. Im Gegenteil. Mit der Sorge um den sozialen Zusammenhalt angesichts der übertriebenen Gelder unterstreichen doch die ganzen politischen Figuren da ihre unbedingte Parteilichkeit für den elenden Status quo der Armutsbevölkerung. Die Crème de la Crème soll eben deswegen, weil das im Moment spitzenmäßig funktioniert, nicht den allseitigen guten Glauben an die gemeinwohldienliche, arbeitsplatzstiftende Mission der Wirtschaft untergraben, auch nicht an die Opfer, die dafür in Sachen Lohn und Leistung, Arbeitszeiten und Sozialleistungen zu bringen sind. Das soll sie nicht konterkarieren, das soll sie nicht stören, den guten Glauben, den es hier an all diese Sachen gibt. Der Köhler kann das nochmal in einem Satz ganz wunderbar ausdrücken, welcher Sache seine Sorge gilt oder wo er gerade seine mahnenden Worte als moralischer Leuchtturm wendet. Der sagt nämlich einfach im selben Interview, sozialer Friede ist allemal ein wichtiger Standortvorteil für Deutschland. So ist es gemeint. Also, ein Versprechen der materiellen Besserstellung von lohnabhängigen Menschen. Ganz gleich jetzt, an welcher Stelle sie gerade beschäftigt sind oder auch nicht. Ein Versprechen, irgendwie da muss es mal mehr geben, ist überhaupt nicht drin in dieser ganzen Debatte um die Managergehälter, in dem ganzen Skandal um die Gehaltsschere, sondern man lernt, Wachstum braucht fügsame Armut. Armut, die sich auch gut aufgehoben sieht in der Ordnung, die herrscht. Aber die Armen keineswegs mehr vom Reichtum dieser Gesellschaft.
Also unsere Empfehlung, Finger weg von dieser Vorstellung der sozialen Gerechtigkeit. Was weiteres ist uns an diesem Vorfall noch aufgefallen? Nämlich Folgendes. Jetzt hat also so ungefähr anderthalb Monate vor Weihnachten diese Aufregung um die unanständigen Spitzengehälter der Spitzenmanager getobt. Jeder hat sich das Maul drüber zerrissen. Die Medien haben das als Top-Thema behandelt. Die Spitzen von Staat und Gesellschaft haben sich eingemischt. Und? Was ist jetzt? Hört vielleicht der Wiedeking, dieser arrogante Porsche-Manager, hört der jetzt auf Frau Merkel? Und wenn er nicht auf Frau Merkel hört, wird er dann gezwungen, auf die zu hören? Gibt es denn irgendwelche in irgendeinem Sinne praktischen Folgen aus dieser Debatte? Offenbar nicht. Der Lohn für gerechtigkeitsgeile Untertanen, der ist offenbar billiger zu haben. Der besteht darin, die politische Elite dieses Landes, die nimmt sich dieses Problems der sozialen Gerechtigkeit mit den Managergehältern an. Und damit, dass die politische Elite der Nation das als ein berechtigtes Thema behandelt, indem sie selber die Meinungsführerschaft drüber übernimmt. Damit ist dann der Gerechtigkeitsbedarf der Untertanen in Sachen Gehaltsexzesse vollauf bedient. Der liegt nämlich, wie immer, in den Händen der befugten Kümmerer, der zuständigen politischen und sittlich-moralischen Betreuer des Standorts. Und die geben dem Stammtisch in der Vorweihnachtszeit einmal voll inhaltlich recht. Das ist es dann aber auch. Ansonsten nämlich findet die Wirtschaft in der Wirtschaft statt, wie das so schön heißt. Und das Durchregieren, das die Kanzlerin Merkel als Ausweis ihrer Führungsstärke versprochen hat, das geht auf diesem Feld der Wirtschaft nun wirklich nicht zu machen. Alle Sachverständigen sagen sogar, wenn die Politik da irgendwie beschränkend eingreifen würde, was weiß ich, gesetzliche Obergrenzen für Managergehälter oder was weiß ich, ne? Das wäre sogar ein Standortnachteil für Deutschland, weil zumindest die internationalen Geldgeber, auf die der Standort Deutschland doch dringend angewiesen ist, die würden das einfach nicht kapieren. Die würden das als einen unguten, exotischen Standpunkt von Deutschland auffassen und Deutschland deswegen schneiden. Naja, so herum ist es dann bei allem Genöle an dem zu viel Verdienst von Spitzenkräften der Bourgeoisie, so herum ist es dann doch wieder eine klare Kiste. Nämlich Folgendes: Das Privatinteresse der Kapitalisten, das ist identisch mit dem Gemeinwohl der Nation. Und das ist durch die politischen Sachwalter dieser Nation beglaubigt. Naja, und wenn das dann so ist, dann ist es arschklar, dass die ganze Aufregung um diese Spitzengehälter keineswegs in praktischen Veränderungen, meinetwegen von der Politik erzwungen, ausufert, sondern der in Anführungsstrichen praktischste Vorschlag, den ich diesbezüglich bisher vernommen habe, der kommt von der SPD und sagt, die Steuerpolitik sollte sich vielleicht mal überlegen, ob sie nicht die steuerliche Absetzbarkeit der Managergehälter gibt. Und sogar zu diesem Vorschlag stehen dann sofort jede Menge Steuersachverständige auf der Matte und sagen, naja, mit dem Steuerrecht dürfte das wohl völlig unvereinbar sein. So also wird ein sozialer Skandal politisiert. Und das meine ich jetzt politisiert im schlechten Sinne. Soziale Interessen, soziale Interessensgegensätze, die werden vereinnahmt zu einer Frage des Erfolges des nationalen Standorts. Es ist arschklar, der hängt vom Erfolg der Wirtschaft ab. Und damit ist es folgerichtig, dass es bei der Debatte um die ausufernden Managergehälter bleibt. Es ist klar, der Standpunkt der folgenlosen Beschwerde, der wird von der Obrigkeit für ein paar Tage lärmend ins Recht gesetzt und dann ist es auch wieder rum. Aber dass man als Inhaber einer Meinung, einer schlechten Meinung über die Manager, den Herrn Bundespräsidenten oder die Frau Bundeskanzlerin mal auf seiner Seite hatte, das kann einem wirklich keiner mehr nehmen.
Hier ist die Sendung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Unser heutiges Thema sind also ist die Debatte um die Managergehälter, die die Vorweihnachtszeit bereichert hat, und auch die Gerechtigkeitsdebatte am anderen Ende der Einkommenshierarchie, dem Mindestlohn. Mit dem wollen wir uns jetzt einen Moment noch beschäftigen. Da schlägt man Zeitungen auf, schaut Fernsehsendungen und stellt fest, ja, in dieser Debatte um den Mindestlohn wird einfach mal öffentlich ganz unverblümt ausgelotet. Naja, was steht eigentlich einem Arbeitnehmer hierzulande als absolutes Minimum zu, damit er irgendwie noch, also als Lebensunterhalt, von als Lohn, von dem man sich ja immerhin über Wasser halten muss. Ja, das wird einfach von allen öffentlichen Instanzen beraten und dann geht's hin und her. Und wurscht jetzt zunächst mal, welche einzelnen Argumente man rauspicken könnte. Das erste, was einem auffällt von den vielen Härten, die da drin stecken, ist doch Folgendes. Offensichtlich hat der Lohn aus sich heraus keine Schranke nach unten. Es ist augenscheinlich so, wenn so eine Debatte sich aber auch eine ganze Zeit einfach hinzieht als öffentliches Ding, die da stattfindet, dann muss es wohl so sein, dass das, was in der Wirtschaft passiert, die Löhne, die das Kapital zahlt, dass die offenbar locker die Tendenz haben, nicht mehr zum Leben zu reichen. Dass wenn man das Kapital einfach machen lässt, dann gibt es scheinbar nichts als den freien Fall der Löhne nach unten, irgendeine Rücksicht auf die Lebens-, Gesundheits- oder Freizeitbedürfnisse der angewandten Arbeitskräfte, ist scheinbar mit diesen Rentabilitätsrechnungen des Kapitals, auf die es hier ankommt, die wir alle brauchen, wegen Wachstum und Arbeitsplätzen, einfach nicht zu vereinbaren. Jetzt ist das schon ein Skandal, aber darüber soll sich übrigens niemand wundern, der es ganz selbstverständlich findet, dass es hierzulande immer, wenn vom Lohn die Rede ist, die Gleichung Lohn gleich Kost das Allerselbstverständlichste ist. Lohn gleich Kost, das weiß jeder. Ja, die Unternehmer, die muss man entlasten von Arbeitskosten, von Lohnkosten, von Lohnzusatzkosten. Dass dann eine Grenze nach unten einfach nicht existiert, also der Bedarf nach einem irgendwie sorgenfreien, braucht man schon gar nicht mehr zu sagen, aber auch nur anständigem Leben, nicht enthalten ist im Lohn. Das ist dann aber auch wirklich auch selbstverständlich, auch ganz normal. Also, wenn es so ist, das Kapital durch seine Rechnungsweisen, die Politik durch die flankierenden Reformen haben den Lohn hierzulande runtergeschraubt, dass man gar nicht mehr weiß, geht davon überhaupt noch irgendeine Reproduktion, dann muss man vielleicht plötzlich mal von Seiten der politischen Herrschaft eine Untergrenze formulieren. Weil, das ist dann der nächste Hammer daran, sonst liegen die am Ende doch dem Staat noch auf der Tasche. Und wir wissen doch, der hat doch gerade gesagt, er muss sich von Sozialkosten befreien. Das entlastet Unternehmen, das stellt die Leute wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, macht ihnen Beine und. Also einerseits, vielleicht muss man das jetzt von politischer Seite aus machen, weil es in der Wirtschaft nicht geht, dass die Leute da ordentlich von leben. Zumindest die, die vom Lohn leben müssen. Aber umgekehrt, der Wirtschaft will man ja jetzt auch nicht das Gegenprogramm aufbürden von dem, was die letzten 10 Jahre hier am Standort halt das Programm war. Verbilligung. Den kann man ja auch wiederum nicht neue Kosten aufhalsen damit, dass sie jetzt Mindestlöhne zahlen müssen, die sie sich doch gar nicht leisten wollen. Da steht eine verantwortungsvolle Standortpolitik von einem gewissen Dilemma. Und da findet sie aber dann auch wieder ganz systemgemäß und passend, findet sie da dann auch wieder raus, indem sie nämlich zum Leitfaden ihrer Mindestlohngesetze die Konkurrenzbedürfnisse der Wirtschaft macht. Man erinnert sich noch, ich weiß gerade nicht mehr, wie lang es her, dass das Entsendegesetz beschlossen worden ist. Aber das Entsendegesetz, ne, für die Beschäftigung am Bau, da konnten deutsche Bauunternehmer mit einer Festlegung eines Mindestlohns deswegen gut leben, weil ihre Konkurrenzbedürfnisse damit sich besser bedient sein, nämlich der Schutz vor ausländischer Billigkonkurrenz, die er hier einsickert und am Ende deutsches Baukapital noch in Bedrängnis bringt. Also, mit solch einem Maßstab, wo irgendwie die Bedürfnisse, das, was es braucht zum Leben, keine große Rolle spielt, machen sich jetzt alle Beteiligten daran, mal eben genüsslich den Mindestlohn zu diskutieren. Und dass das nichts taugt, nichts ist für die Leute, die auf sowas angewiesen sind, kann man auch allein schon dem entnehmen, welche Summen in dieser Debatte da eine Rolle stehen. Da steht am oberen Ende der Skala 7,50 Euro, ich glaube von Gewerkschaften und Linkspartei. Und der Chefberater der Bundesregierung, der Rürup, sagt, 4,50 Euro sind genug. Naja, schon die 7,50 Euro sind 1200 brutto. Dass da kein sorgenfreies Leben irgendwie mit drin gesetzt ist, ist einigermaßen klar. Von den 4,50 brauchen wir dann gar nicht reden. Daraus lernt man dann aber was. So kann man die Konkurrenzbedürfnisse der Wirtschaft gleich mitbedienen. Und zweitens hat man aber so, in Zeiten des kommenden Wahlkampfs, hat man einen Schlager auf Seiten der SPD, auf Seiten der Linkspartei, Material für Wahlempfehlungen von Seiten der Gewerkschaften. So viel lässt sich dann auch an der Front noch aus der Armut und aus den Gerechtigkeitsbedürfnissen in dieser Gesellschaft für die herrschenden Parteien machen. Ja, dann gute Nacht.
Das war die Sendung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Ich sage nochmal den Veranstaltungshinweis. Die studentische Vereinigung Farbe Rot lädt ein zu einer Diskussionsveranstaltung. Und zwar am Mittwoch, den 16. Januar um 19.30 Uhr im Kotz im Studierendenhaus, also auf dem Campus Bockenheim. Und zwar zum Thema, was man von Marx alles lernen könnte. Wichtige Wahrheiten über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus. Herzlich gerne eingeladen.